Geht's los? Alles klar. Wir saßen vorhin mit Anna beim Frühstück, kurz bevor wir hergefahren sind, rief Stefan an. Kannst du heute was erzählen? Dementsprechend war das sehr wenig Vorbereitungszeit, also quasi gar keine Vorbereitungszeit. Deswegen habe ich hier keinen Zettel, Sacharja können wir heute auch nicht machen. Ich hoffe, dass trotzdem am Ende was dabei rauskommt, was Gott benutzt, um jeden Einzelnen irgendwie was zu sagen. In dem Setting, entschuldigt bitte, es kann sein, dass ich, wenn ich mal die Bibelstelle irgendwie erklären will, dass ich die vorher mal kurz im Handy selber suchen muss, weil ich es auch nicht ganz auswendig kann. Und vielleicht mache ich es auch manches ein bisschen interaktiver, weil ich manchmal vielleicht gerne auch mal euch eine Frage stellen würde, aber wir gucken mal, wie es wird. Wir haben gerade ein Lied gesungen. Erinnert sich jeder an den Text davon? Das letzte. Was meinst du direkt gerade? Allein eine Gnade genügt. Und ich frage mich, verstehen wir das alle? Verstehen wir wirklich, dass die Gnade genügt? Ich guck dich zum Beispiel an, weil wir uns da oft schon über so gewisse Dinge unterhalten haben. Und ich gucke auch mich an, weil ich damit im Alltag oft ein gewisses Problem habe. Was bedeutet das allein? Deine Gnade genügt. Wir sind als Christen oft in einem seltsamen Zwiespalt drin. Auf der einen Seite sehen wir, allein deine Gnade genügt. Und auf der anderen Seite sehen wir, je nach Gemeinde unterschiedlich, je nach Mensch unterschiedlich, sehen wir diese verschiedenen Dinge wie: Du musst aber das und das machen. Und ein guter Christ verhält sich so und so. Und du musst Gott gefallen. Ja? Und ich denke, jeder von uns hat da andere Regeln für sich selbst, andere Regeln um sich drum herum. Und ich finde, es ist schwierig zu vereinbaren, dass wir auf der einen Seite immer wieder uns irgendwo in so eine, ja, Gesetzlichkeit begeben, die uns dirigiert, das müsst ihr machen, das müsst ihr machen und so muss ein guter Christ sich verhalten und so weiter. Und auf der anderen Seite reden wir immer wieder davon, hey, deine Gnade genügt, deine Gnade genügt. Die haben gerade gesungen, dass die Gnade über das Gesetz triumphiert hat. Und trotzdem sind wir immer wieder in diesem Zwiespalt Gesetz und Gnade. Und ich denke, das wollen wir mal ein bisschen heute versuchen, mal darüber zu sprechen, wie das zusammen funktioniert, das Ganze. Ich selber bin ein Mensch, der, wie ich das gerade schon angedeutet hat, ihr kennt bestimmt diesen Ausdruck hier, den man immer so schön sagt, wenn man fällt, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ich bin immer so ein Mensch, der das nicht immer hinkriegt. Ja, der fällt und dann bleibt er erstmal am Boden liegen und heult über sich selber. Und das mit der Krone richten und aufstehen und weiterlaufen ist immer gar nicht so einfach. Weil ich mir manchmal selber so wahnsinnig schlecht vorkomme. Und ich manchmal denke, naja, wie funktioniert das? Wie kann Gott mich noch leiden? Ich kann mich ja selbst nicht mal mehr leiden. Und da muss man mal die erste Bibelstelle suchen. Ach Mensch, ey. Stefan soll sich in Zukunft vorher überlegen, ob er krank ist. Gut. Dim. Genau, aus Römer 7, was Paulus schreibt. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue, denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht tun will, gebe ich dem Gesetz recht und heiße es gut. Also, wir haben hier einen Paulus, der auf jeden Fall, gut, ich will das jetzt nicht beurteilen bei jedem Einzelnen. Von mir aus kommt er mir vor, als wäre er weitaus geistiger unterwegs gewesen als ich. Und dieser Paulus schreibt hier, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich tue Und das, was ich nicht will, das tue ich. Und das, was ich tun will, das tue ich einfach gar nicht. Und ich erkenne mich da immer wieder drin wieder. Und für mich bedeutet das aber, dass wir hier schon mal eine Unterscheidung machen müssen zwischen dem, was wir tun und dem, was wir tun wollen. Ja? Und Paulus sagt quasi, wenn ich das jetzt mal vereinfacht sagen, wenn wir das, was wir tun wollen, nicht tun, aber trotzdem der Meinung sind, dass wir es tun wollen, dann geben wir in unserem Inneren dem Gesetz recht. Ja, das Gesetz, da kommen wir dann auch noch mal ein bisschen dazu. Aber auf Deutsch gesagt, wir haben ja, es ist nicht immer unser Tun, was ausschlaggebend ist, weil wir manches einfach nicht auf die Reihe kriegen. Aber hier legt Paulus ein bisschen dar, dass es wichtig ist, wie wir innerlich dazu stehen, was wir tun. Also will ich das bescheuerte Böse tun und dann tue ich's, naja, dann stimme ich dem Bösen zu. Aber will ich das eigentlich das Gute tun? Will ich Gott folgen? Will ich Gott lieben? Dann, und ich tue es trotzdem nicht, weil ich es irgendwie nicht hinkriege. Dann will ich es aber trotzdem. Und dann verurteile ich mich quasi selbst für das, was ich nicht hinkriege. Und insofern ist das schon mal so ein Unterschied zwischen den Inneren und den Äußeren. Aber die Frage ist ja trotzdem, sind wir in dem Inneren oder in dem Äußeren? Stehen wir unter Gesetz? Haben wir ein Gesetz? Dürft gerne mal jemand sagen. Vera? Wirklich? Genau. Aber haben wir irgendwie, also was macht das Gesetz mit uns? Hat das, welchen Einfluss hat das? Was? Ja? Was geht? Genau. Genau, es steht drin, es ist ein Pädagoge quasi, ein Erzieher für uns. Es steht im Griechischen wirklich Pädagoge. Genau. Aber welche Relevanz, welche Auswirkung hat das auf uns? Ich lese mal noch eine Stelle aus Römer 7. Und das ist direkt der nächste Vers, nach dem, was ich vorgelesen habe. Dann aber bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Wie funktioniert denn das jetzt? Also Paulus unterscheidet jetzt nochmal das Innere, wo er sagt, das bin nicht mehr ich. Das bin nicht mehr ich, der das Blöde tut. Können wir das von uns auch sagen? Schwierig, ne? Ich denke, wir lesen mal noch den Endvers. Ach Mann. Genau, so ähnlich wie wäre das gesagt hat. Doch jetzt sind wir vom Gesetz freigekommen. Wir sind tot für das Gesetz, das uns früher gefangen hielt. Jetzt stehen wir im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes. Und werden nicht mehr von dem Alten beherrscht, der vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Genau. Also, wir sind dem Gesetz gegenüber gestorben. Wir sind mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden, sagt er. Wir stehen nicht unter dem Gesetz. Kann uns das Gesetz verurteilen? Faktisch nicht. Es ist uns ein Pädagoge, ja. Wie wir sagten, oder wie Judith es sagte, es ist für uns eine Richtschnur, so wie man Kindern Regeln beibringt, um überhaupt den Willen Gottes zu verstehen, was in seinen Augen richtig und was in seinen Augen falsch ist. Aber leben wir jetzt noch nach diesem Gesetz? Eigentlich nicht, weil wir sind für das Gesetz gestorben. Das heißt, wir leben jetzt in einer Neuheit des Geistes. Wir sind neue Menschen. Will heißen, Wenn wir jetzt sündigen, sündigen zwar immer noch wir, aber nicht mehr der wesensmäßige Teil in uns. Natürlich müssen wir trotzdem das erkennen und müssen Gott um Vergebung fragen. Aber es ist nicht mehr so, dass wir dadurch Strafe in dem Sinne zu befürchten haben. Eine Liebe ist keine Furcht. Wer noch Angst vor Strafe hat, der hat es noch nicht verstanden. Irgendwo steht es so ähnlich. Wir sind also neue Menschen, die zwar in der alten Natur noch sündigen, aber in der neuen Natur, in ihren Inneren, auch wenn sie nicht das tun, was Gott will, trotzdem dem zustimmen, was Gott will. Also das Gesetz kann uns auch nicht mehr verurteilen. Es ist unser eigenes Gewissen. Es ist der Geist, der uns verurteilt, der uns sagt, hey, das hast du nicht gut gemacht. Verfehlung, also Sünde, heißt im Griechischen Verfehlung, beziehungsweise wenn man es ganz genau nimmt, zeigt Sünde vom Wort her, ist es ein, also Verfehlung, ja, und es zeigt an eine Zielverfehlung. Also Sünde ist nicht irgendwie etwas direkt Böses, nicht direkt, also es hat keinen Effekt in dem Sinne für das Böse zwangsweise, es hat erstmal einen Effekt hauptsächlich für uns, dass wir am Ziel vorbeigegangen sind. Und ich denke, dass, mal gucken, ob ich es zusammenkriege, es ist ein bisschen heute chaotisch hier, aber wenn wir das Ziel verfehlen, dann haben wir eine falsche Richtung. Und ich sage mal, insofern macht sich das Ganze auch bemerkbar, dass wenn wir erstmal, wir müssen verschiedene Dinge sehen. Also, wir haben einmal einen Willen in uns. Der Wille kommt von Gott. Er schenkt sowohl Wollen als auch Vollbringen. Wenn wir also den Willen haben, das Richtige zu tun, können wir uns erstmal freuen. Warum? Richtig, weil ansonsten würden wir es nicht wollen. Das heißt, wir können erstmal glücklich darüber sein, Gott lebt in uns. So, und dann ist Gott auch derjenige, der das Vollbringen schenkt. Manchmal schenkt das, manchmal nicht. Wir haben verschiedene Sachen zu lernen, wir können rebellieren und was weiß ich alles. Aber wären wir noch verurteilt? Wären wir für irgendwas verurteilt? Eben nicht. Und das gilt es immer mehr zu verstehen, dass wir in dieser Freiheit leben. Und ich denke, wir müssen uns da auch ein bisschen frei machen. Wir kennen das Gesetz, wir kennen auch die 10 Gebote. Aber das ist, sage ich mal, das Gesetz, was hauptsächlich für das Volk Israel gegeben war. So, das Gesetz ist auch nicht weg. Er sagt, es kommt kein kleiner Buchstabe daneben. Aber wir sind unter anderen Gesetz. Ich weiß nicht, kennt ihr Abraham? Ja, oder? Wie war das Abraham? Stand Abraham unter dem Gesetz? Geht ja gar nicht. Das gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Wie hat Abraham das dann trotzdem geschafft? Also wie kann der mit Gott reden? Und wie kann der, sag ich mal, wir lesen mal, ich schlag mal noch was anderes auf. Wenn es gehen würde. Neustart. Jetzt nur noch finden. Das Buch gibt's hier nie. Ein Bibelbastelbogen. Wo haben wir einen Abraham hier? Ich suche nun Abraham. Aufgrund, Hebräer 11, Vers 8, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm geben wollte. Er ging, ohne zu wissen, wohin er kommt. Aufgrund des Glaubens siedelt er sich in dem zugesagten Land an, auch wenn er dort ein Fremder war und so weiter. Also, wir haben hier was ganz Wichtiges. Nicht aufgrund des Haltens irgendwelcher Gesetze oder Vorschriften, sondern aufgrund von Glauben. Glaube griechisch bedeutet eigentlich viel mehr als Glauben. Glauben ist im Deutschen oft so besetzt wie, na, ich glaube an Weihnachtsmann oder ich glaube nicht an Weihnachtsmann oder ich bin mir nicht ganz sicher oder so. Aber im Griechischen ist das wirklich, Glaube ist richtig gehend Vertrauen. Also wirklich komplettes Vertrauen. Und das ist die Frage. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, in dem wir handeln, so wie es das Gesetz will, einfach nur, weil wir eine Regel über uns haben, die uns sagt, dass sie es will. Sondern aus dem Glauben. Und das ist die Frage, vertrauen wir Gott? Glauben wir ihm? Vertrauen wir ihm einfach, dass er das richtig will. Ich stelle mir das vor wie bei einem Vater und einem Kind. Wenn ich jetzt, ich habe zwei Töchter, ihr kennt alle. Was wünsche ich mir? Es gibt bei uns zu Hause gibt's Regeln. Es gibt Regeln. Und möchte ich jetzt, dass meine Kinder diese Regeln halten wie, na gut, jetzt, das ist die Regel, gut, ich halte sie irgendwie. Was hat das für einen Effekt? Ich wünsche mir doch, dass meine Kinder sagen, okay, Papa, ich vertraue dir. Ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Ich weiß, dass du, gut, ich bin ein Mensch, ich bin nicht Gott, also sagen wir mal, teilweise es oft besser weißt. Ich wünsche mir, dass sie mir vertrauen. Und nicht irgendwie einfach nur nach sinnlosen Regelwerk funktionieren. Und ich denke, genau das ist, wir müssen uns, wenn wir uns glaubenmäßig identifizieren wollen, wo wir stehen, dann sind wir nicht wie das Volk Israel dann an dieses riesige Gesetz. Ich meine, wer hat schon mal 3. Mose komplett durchgelesen? Hat Spaß gemacht? Gut. Wir sind nicht an dieses Gesetz gebunden, sondern Gott sagt, wir sollen ihn lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft und den Nächsten wie uns selbst. Das ist das Gesetz und das Gesetz hatte letztendlich auch Abraham damals. Wir müssen lernen, uns wieder in dieser Freiheit auch mit Abraham zu identifizieren. Aber mit dem Hintergrund, dass wir auch die ganze Geschichte des Volkes Israel und das Gesetz kennen, wodurch wir verstehen, was Gottes Wille ist. Und dann genügt plötzlich die Gnade. Die Gnade genügt dann plötzlich. Warum? Weil, wenn wir Gott vertrauen, das ist das Wichtigste. Und wenn wir ihm vertrauen, dann gibt es auch Sachen, wo nicht immer alle Regeln gleich sind, wo nicht immer alles so funktioniert, wie es jetzt direkt irgendwie fest gedacht wird. Wenn wir ihm vertrauen, dann heißt das, dass selbst wie bei einem Hiob, und Hiob hat ein Leben durchlebt, wer hat Hiob schon mal gelesen? Ja, der hat was erlebt, was, sage ich mal, nach den damaligen Verheißungen eigentlich so nie funktioniert hätte. Und da hat sich gezeigt, ob er Gott vertraut. Und ich selbst habe im Leben in den letzten Jahren einige Dinge erlebt, die ich absolut nicht verstehen kann, warum sie Gott jetzt so zugelassen hat, so gemacht hat, warum er mir nicht die Kraft gegeben hat, manche Dinge besser zu machen oder so. Aber die Frage ist, vertraue ich ihm? Und wenn ich ihm vertraue, dann muss ich nicht nach dem Gesetz leben, in dem Sinne, ich muss aufpassen, dass ich das nie esse, dass ich das nie mache und so weiter. Sondern wenn ich wirklich ein Herz habe, im Vertrauen auf den Vater, dann werde ich immer mehr dahin gebracht von ihm, ihm gefallen zu wollen. Dann stören mich diese Sachen nicht so, die ich nicht auf die Reihe kriege. Weil ich spüre ja trotzdem, dass sein Geist in mir ist, der mir genau sagt, wo es lang gehen soll. Und wenn ich es nicht schaffe, na dann gehe ich zum Papa und sage, du, ich hab's nicht hingekriegt. Kannst du mir bitte helfen? Zeig mir, wie es geht. Und wir kommen von diesen uns ständig selbst wieder Schuld zuzuweisen, weg. Weil das haben wir eigentlich nicht nötig. Solange wir ihm vertrauen. Und das bedeutet halt, dass wir auch denken, dass er es auf jeden Fall besser weiß. Ich meine, natürlich, wir brauchen das Wort und das Wort ist auch das Gesetz. Hebräer 4,12. Das Wort ist dieses zweischneidige Schwert, das trennt zwischen dem Seelischen und dem Geistigen. Ich weiß nicht, ob ihr verstanden habt, worauf ich gerade hinaus wollte. Ich konnte es heute leider auch nicht, also es ist erst der erste Teil, aber ich konnte es jetzt auch nicht ganz so formulieren, dass ich hätte mich ein bisschen vorbereiten wollen, gerne. Aber ich wollte es einfach nur nochmal darstellen, dass wir nicht diejenigen sind, die unter dem Gesetz stehen, sondern dass wir uns glaubenmäßig Identifikation eher mit Abraham, der ohne das Gesetz, aber im Gottvertrauen ihm einfach gehorcht hat. Ein König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was hat der gemacht? Der hat die Schaubrote gefuttert. Ja? Kennt die Geschichte, oder? Also das war gesetzlich absolut nie korrekt. Aber trotzdem war es nicht schlimm. Warum? Weil er Gott vertraut hat. Und war ein Ehebrecher. Und ich meine, lest mal Hebräer 12. Ich will jetzt nie zur Sünde aufrufen, auf gar keinen Fall. Weil Paulus sagt ganz klar, wir sollen diese Gnade nicht ausnutzen. Also, wenn wir es nicht hinkriegen, ist das eine. Aber wenn wir es, um unser eigenes Ego zu füttern, einfach nicht machen, ist was ganz anderes. Also davor möchte ich noch explizit warnen, ja. Es geht wirklich um den Punkt, wo wir es einfach nicht hinkriegen, wo unser Leben echt nicht so funktioniert, wie wir denken und wir denken, wir sind die schlechtesten Christen überhaupt. Das macht nichts, weil Gott hat einen Plan. Und solange wir ihm vertrauen, dann werden Dinge zusammengefügt, die wir noch nie verstehen. Dann heißt das halt, Gott sagt in unser Leben, bau ein Boot. Mitten hier aufs Land. Zu einer Zeit, wo es noch niemals wirklich geregnet hat. Ja? Regen gab es in dem Sinne vorher nicht. Ey, es soll regnen, ja klar, ist klar. Ich vertraue einfach Gott, ich baue jetzt hier ein Boot hin. Ne? Oder König David. Da steht ein Riese. Vor dem haben alle Angst. Aber der Riese hat irgendwie was gegen meinen Gott gesagt. Der lässt er dem Riesenglauben nie durchgehen. Wir gehen jetzt da mal ein paar Steine schmeißen. Ja? Und das ist halt, dafür will ich uns einfach nur animieren, dass wir einfach lernen, weil wir, ich habe das in vielen Gemeinden erlebt, ich denke, hier ist es echt noch richtig gut, weil wir hier uns nicht so gesetzlich kasteien, was ich sehr gesund finde. Aber es gibt definitiv auch andere Strukturen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, irgendeinen Buchstaben zu erfüllen. Es geht darum, dass unser Herz verändert wird. Das können wir nicht mal selber machen. Da können wir nur sagen, Papa, bitte mach. Dass unser Herz verändert wird, immer mehr zu dem Herzen Gottes. Dass wir immer mehr verstehen, warum Gott diese Dinge nicht mag. Warum er das und das so findet. Dass wir in dem Vertrauen auch, sag ich mal, und das ist auch mein Erlebnis, in dem, dass wir versuchen, das Richtige zu tun und trotzdem das Falsche passiert, hat Gott mir schon oft an solchen Situationen gezeigt, dass ich an solchen Situationen wirklich gelernt habe, das Böse zu hassen. Weil es teilweise, ich bin so ein Idiot, ich muss es teilweise erleben, um es überhaupt verabscheuen zu können. Genau. Also einfach befreit euch ein bisschen von diesen ich muss, ich muss, ich muss. Sondern guckt mal, was will ich eigentlich? Was hat Gott in meinem Herzen schon gemacht? Wo stehe ich eigentlich? Wo habe ich vielleicht auch noch Lücken? Wo habe ich Defizite? Was gefällt mir noch nicht? Allerdings natürlich immer im Prüfen mit dem Wort. Das möchte ich nochmal, lest auch nochmal Hebräer 4,12 wirklich. Halt mit diesem zweischneidigen Schwert, was ich gerade schon erwähnt habe. Wenn wir der Meinung sind, Gott will von uns das und das, und es widerspricht jetzt zu seinem Wort, ist wahrscheinlich nie Gott. Ja, also so, dass wir jetzt auf das Wort verzichten können, so ist es nicht. Das ist wichtig, weil wir Menschen, wir sind unfähig, wir können nicht unterscheiden, was unser eigenes Ego oder selbst, ich meine, selbst die Jünger haben das erlebt, die mit Jesus direkt daneben gelaufen sind. Und da sagt Satan, geh weg, weil Satan da plötzlich in Petrus so, war Petrus, ja, glaube, ja, so ein gewisses Wort eingegeben hat. Wir kriegen das als Mensch nie unterschieden. Aber Gott zeigt uns das, er zeigt uns hier, lies. Ich zeige dir, was ist richtig, was ist falsch. Und wenn wir diese Basis haben, sein Wort, und das Wort ist auch nicht einfach tot oder so. Ihr müsst das mal verstehen, also ich weiß nicht, wie viel Bibel jeder von euch liest. Ich habe manchmal solche Phasen und manchmal solche Phasen. Es gibt Phasen, da verschlinge ich alles, habe ich dir gestern erzählt, wie ich Lukas-Evangelium durchgerockt habe. Dann habe ich die Phasen, wo ich 2 Wochen denke, muss ich das Buch jetzt wirklich aufschlagen? Ja, aber was ist dieses Buch? Jesus sagt, wo die Leute dann sagen, aber wir haben doch in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben und sonst was. Und er sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. Und das ist, ich weiß nicht, ihr seid verheiratet, andere haben vielleicht eine Beziehung oder sonst was. Stell dir mal vor, du würdest über deinen Partner ein Buch bekommen, wo einfach drin steht, ganz explizit, ganz genau, was er möchte, wie er ist, wie er möchte behandelt werden. Und so weiter. Dann würdest du sagen, ich guck da nie rein, es wird schon irgendwie funktionieren. Also die meisten würden wahrscheinlich sagen, die Chance nutze ich. Ja? Aber einfach, ich will ja mein Gegenüber kennenlernen. Und Gottes Wort ist für uns einfach der Punkt, wo wir ihn kennenlernen können, wo wir ihn verstehen lernen. Ja, das ist quasi seine Art, auch mit uns zu reden. Wie ein Vater zu einem Kind. Und wenn wir das verstehen und dann ihm vertrauen, dann passieren manchmal sehr schräge Dinge und manchmal seltsame Dinge. Ihr werdet wahnsinnig schöne Dinge erleben. Aber ihr werdet auf jeden Fall ihn erleben. So viel erstmal zu der Grundsätzlichkeit zwischen Gesetz und Gnade. Worauf ich dann hinaus will, ist, was dazu mitgehört, lese ich auch mal kurz was vor, weil das haben wir ja gerade gesungen, aber das hat ja noch einen zweiten Teil. Bitte, bitte, bitte. Genau. Vielleicht kurz zu mir. Ich war, letztes Wochenende war ich weg. Es nannte sich Brüdertreffen. Das ist so ein Treffen, da fahre ich gerne hin. War jetzt 2, 3 Jahre nicht, jetzt war ich wieder. Da treffen sich ganz viele Männer in dem Falle und aus den verschiedensten Gemeinderichtungen. Da gibt es ganz viele Vorträge und es werden immer wieder interessante Themen begangen. Und dieses Jahr gab es aber eine ganz andere Kategorie. Das war mit einer der schönsten. Und zwar hieß das einfach nur, dass einer dieser Themenkomplexe war einfach nur persönliches Zeugnis. Und das war gigantisch. Ich lese erstmal den Vers. Doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen. Hat man gerade, ne? Und jetzt geht's weiter, denn meine Kraft ist den Schwachen mächtig. Im Griechischen steht da sogar, wird in Schwachheit vollendigt. Also kommt in der Schwachheit zum völligen Ende. Also ist nicht nur ein Teil davon, sondern ist die Erfüllung der Stärke, die Schwachheit von uns. Und ich meine, ihr kennt die Stelle auch, wo Jesus sagt, oder Paulus sagt, im Sinne von Jesus, wer sein Leben liebt in dieser Welt, wird es verlieren. Wer sein Leben hasst in dieser Welt, der wird es gewinnen. Was da steht, eigentlich steht nicht Leben, das wäre so, das steht Psyche. Also es geht wirklich um die Seele, um das ureigene Ich, eure echte Persönlichkeit. Und sind wir bereit, das aufzugeben, so wie Jesus es aufgegeben hat? Jesus war eine Person, ja? War Gott, war auch ein Mensch bestimmt mit Gefühlen. Der hatte den Geist pur, aber er hatte auch menschliche Gefühle. Keine Ahnung, vielleicht hat er mal eine Frau attraktiv gefunden, vielleicht saß der auch da und dachte, na, ich würde auch gerne erleben, wie es ist, Kinder zu haben oder sonst was. Die menschliche Komponente gab's. Aber er hat eine Entscheidung getroffen, schon als Gott, aber auch als Mensch. Und diese Entscheidung war, nicht ich, sondern du. Und das ist der andere Part dabei. Ja? Wenn ich voll bin, kann ich nicht mit Gott gefüllt werden. Und das ist die Frage, inwiefern wir ihm wirklich vertrauen. Sind wir so weit bereit zu vertrauen, dass wir unser eigenes Ich leer machen oder ihm komplett übergeben, können wir sagen. Dass wir sagen, Gott, du bist mein Vater, ich vertraue dir, ich möchte dich kennenlernen, ich lese dein Wort, aber das mache ich nur, weil ich dreimal täglich, dreimal wöchentlich ins Schwimmbad gehe und ich möchte gerne noch auf die und die Party und insgesamt habe ich dann noch so viele Wünsche, was ich gerne selber möchte, deswegen wird es lange dauern. Funktioniert das so? Ist schwierig, ne? Weil ich meine, ist auch, wenn ich jetzt jemand anderen habe, der, sag ich mal, eine Beziehung mit mir will, da hinten haben wir ihn. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber ich bin recht dankbar. Fände ich jetzt ja auch schräg, sag ich mal, wenn sie zwar eine Beziehung mit mir hat, aber sich dann ständig auch mit anderen Männern oder so beschäftigen würde, das wäre ja gruselig. Ja, und ich meine, so fordert Gott von uns halt auch eine gewisse Treue. Und Beziehung ist eben auch Selbstaufgabe. Ich meine, Jesus hat es vorgemacht, der ist ein bisschen weit gegangen mit der Selbstaufgabe. Er hat gesagt, ich tue alle meine Dinge, die ich selber weiß, die ich selber will. Alles, was meine ist, lege ich hin. Ich mache mich komplett leer und lasse den Vater durch mich machen. Ja, das Thema im Garten Gethsemane mit, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, Wille Jesu, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Aufgabe, seine Seele loszulassen. Ja, selbst das, ich meine, nur dort ging es halt wirklich ums Leben. Also das ging direkt um den Cut. Also ich weiß nicht, wie sich das anfühlen würde als Mensch. Ich war noch nie in der Situation, aber wenn ich jetzt wüsste, ich sterbe gleich, werde brutal gefoltert und dann an so ein Holz da genagelt. Ich weiß nicht, ob ich da so direkt drauf klar käme zu sagen, dein Wille geschehe und meiner nicht. Aber Jesus hat es vorgemacht und das ist eben, wenn wir sehen, wir haben eine Beziehung, dann ist das, was der andere Part in diese Beziehung mit reingebracht hat. Ist die Frage, was bringen wir rein? Und da ist die Frage, wollen wir unser eigenes Ding machen? Wollen wir unsere Gedanken, unsere Gefühle und alles dem dann auf den Thron setzen und sagen, nö, das machen wir so, wie wir wollen? Wahrscheinlich eigentlich nicht. Also wenn wir den Geist Gottes haben, wird er uns jetzt gerade in dem Moment sagen, nee, du, eigentlich willst du doch das, was ich will. Ja? Wir haben es ja gerade gelesen, in der Schwachheit wird es vollendigt. Und unsere eigene Schwachheit ist das, wo Gott wirken kann. Und wenn wir bereit sind, ihm das zu geben, und ich meine, das ist schwer. Ich bin auch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich kriege das komplett hin, weil es sind dann solche Themen wie, wenn du jetzt zum Beispiel die Entscheidung triffst zu sagen, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben hin, unabhängig davon, ob du vielleicht morgen willst, dass ich ein Bein weniger habe oder nicht mehr gesund bin. Ja, können wir so viel Vertrauen aufbringen? Also, ich sehe mich nie an dem Punkt, wo ich jederzeit das so sagen kann. Aber ich weiß, dass ich zu diesem Punkt gerne hin möchte. Weil, auch wenn sich's grausam anfühlen würde, und ich habe echt doch einiges erlebt, was sich grausam anfühlt, aber trotzdem habe ich erleben dürfen, dass es am Ende immer besser wurde. Dass Gott aus der größten Scheiße immer noch Gold gemacht hat. Und ich hatte gerade gesagt, ich war auf dem Treffen mit den persönlichen Zeugnissen. Und da möchte ich jetzt, einigen habe ich es schon mal hier erzählt, aber einigen noch nicht. Also die, die es schon kennt, für die wird es jetzt vielleicht langweilig. Aber ich möchte eine kleine Geschichte auch noch aus meinem Leben so zum Abschluss erzählen, wo ich genau das erleben durfte. Und ich möchte euch dazu einladen, dass, weil ich denke, diese persönliche Erbauung ist auch wahnsinnig wichtig. Und mir hat das so gut getan. Da war zum Beispiel auf diesem Treffen, wo ich sagte, es war einfach ein älterer Mann, der da war, hat das Neue Testament neu übersetzt, krasser Typ. Der war zur DDR-Zeit noch, zum Beispiel Zeuge Jehovas noch gewesen, hat dann aber Griechisch gelernt und sagte, naja, so ist es jetzt auch nie richtig. Und auf jeden Fall wurde der halt auch politisch verfolgt in der DDR und hat dann zum Beispiel dort sein Zeugnis erzählt, wie sie ihn dort im Gefängnis der DDR schikaniert haben, nur wegen seinem Glauben und wie er halt dann die Beziehung mit Gott erlebt hat. Und ich denke, wenn ihr da auch irgendwelche Erlebnisse habt und wenn sie noch so klein scheinen, ja, wird das niemals gering achten. Was für euch klein scheinen kann, für die anderen so groß sein. Aber es ist wichtig, dass wir das miteinander teilen. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig von den großen Taten Gottes erzählen. Weil dann daran lernen wir auch das Vertrauen. Genau, also erstmal zu meiner Geschichte. Oder ich frage erstmal, wen habe ich, vielleicht habe ich es auch schon allen erzählt, dann wäre doof jetzt. Habe ich das schon mal erzählt in Leipzig mit dem Typen da, der mich mit den Worten "Na, du einsamer Wolf" anquatschte? Du kennst es? Du kennst es bestimmt auch. Okay, es kennen die alle. Gut, du kennst es auch. Bilde ich mir ein, aber du hast es vergessen. Gut. Ich habe immer mal so Tramptouren in mein Leben unternommen, wo ich einfach so losgelaufen bin, tatsächlich schon zu Zeiten, wo ich Christ war. Auch unter der Prämisse, ich möchte raus aus dem Alltag und ich möchte Zeit mit Gott verbringen, ich möchte ihn erleben und ihn allein. Tut wahnsinnig gut, tut manchmal auch sehr weh und ist manchmal sehr anstrengend. Wie an diesen Tage, ich war getrampt, es lief gut, es war toll, es war eine der ersten Tramptouren, ich hatte viel zu viel Gepäck. Rucksack, Schlafsack, Gitarre, nicht in der Tasche, sondern unter dem Koffer, ich war viel zu schwer alles. Aber es fing richtig gut an, sonniges Wetter, war ein bisschen noch Frühling, Tauwetter, vereinzelt lag noch Schnee, sehr viel Matsch. Ja, Döbeln Ost, glaube. Ekelhafte Stadt. Warum? Mich hat kein Schwein mehr mitgenommen, ich stand dort stundenlang, es ging nicht mehr voran. Ich war dann so verzweifelt, dass ich sogar eine Gruppe Feldjäger angequatscht habe, ob sie mich bitte ne mitnehmen können. Und die sagten auch noch nein. Es ging nie voran. Dann habe ich entschieden, gut, ich gehe jetzt einfach hier los. Dann bin ich an der Autobahn, hast ja diesen Zaun so immer. Dann bin ich hinter dem Zaun auf dem Feld, bin ich lang. Bin ich zig Kilometer gelaufen, ich weiß nicht mehr wie viele, aber lass es 25 auf jeden Fall gewesen sein. Mir tat alles weh, ich war bis hier so mit Schlamm bespritzt, richtig dreckig, mir ging's Hundeelend, ich war kaputt bis zum geht nicht mehr. Da bin ich dann über so einen Zaun gekrabbelt wieder und da war so ein Rastplatz, aber nur so ein kleiner hier ohne Restaurant, sondern nur mit Klo. Und da saß ich dann und dachte so, nu, naja, gut. Ich hatte mein Schild, so wo ich hin wollte oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war. Da kam dann so ein Pole und der war nett, weil dem war es egal, wie dreckig und räudig ich aussah. Der hat mich mitgenommen nach Leipzig. Und da war ich in Leipzig und ich dachte so, hey, in Leipzig gibt es doch eine Jesus Freaks Gruppe. Gut. Dann gehst du mal hin zu denen. Und fragst mal, ob die vielleicht einen Schlafplatz und ein bisschen was zu essen und so für dich haben. Ja, gesagt, getan, ich gehe dorthin. Wir haben keinen Schlafplatz für dich, wir haben alle keine Zeit. Ich dachte so, Gott, willst du mich verarschen? Was ist denn das jetzt hier? Das sind doch deine Leute. Was soll denn das jetzt? Naja, da gibt es dann so, schräg gegenüber von den Freaks in Leipzig ist dann wie so ein Mini-Park. Und ein paar Bäume und dann so mit in Gitter eingesperrte Steine drumherum. Und auf diesen Steinen saß ich und dachte nur so, Gott, soll ich jetzt hier in dem Park schlafen? Was hast du mit mir vor? Ich bin am Ende, mir geht's echt scheiße, die Füße tun weh, alles andere tut auch weh, ich habe Hunger, ich habe Durst. Was soll das werden? Und zu allem Überfluss, ich saß da gerade so friedlich vor mich hin, kam ein Typ an, mit Emma, und quatscht mich an mit den Worten: "Na du einsamer Wolf." Und ich denke nur so: "Na danke. Was willst du denn jetzt noch? Was willst du von mir?" Und während ich noch überlege, kommt er mit dem zweiten Satz. Und der zweite Satz war: "Du hast was, was ich nicht habe. Das will ich auch haben." Ich dachte so: "Geld hab ich nie. Was anderes hab ich auch nie. Na, ich probier's mal. Das Einzige, was ich vielleicht hab, was du nie hast, ist Gott." "Das kann sein", meint er. Okay, dachte ich. Interessant. Und dann kam der nächste Satz von ihm: "Kommst du mit in mein Büro?" "Na, du einsamer Wolf, kommst du mit in mein Büro nachts?" Na gut. Gott, wenn ich heute Nacht da sterben oder vergewaltigt werden soll oder was weiß ich, ist mir inzwischen auch völlig wurscht. Ich fühle mich eh nach Sterben, also mach einfach, was du willst. Bin ich hinter dem hergedackelt und mitgegangen. War so ein Großraumbüro, also wirklich Riesenräume, langer Konferenztisch. Und auf dieser schmalen Seite jeweils, da zog er dann einen Stuhl weg und stellte mir so hier irgendwie Knabberzeug und eine Limo hin, ging um den Tisch drumherum, lehnte sich so vor mich und meinte: "Jetzt erzähl mir alles, was du über Gott weißt." Und ich dachte so: "Okay, was passiert hier gerade? Was ist das für eine Aktion?" Und habe ich halt alles erzählt, was ich irgendwie wusste zu dem Zeitpunkt. Das war noch nicht so viel, weil das war vor vielen Jahren. Aber ja, ich habe ihm halt einfach alles erzählt. Der hat sich jetzt auch nicht, der war jetzt nicht das große Wunder, dass der gleich gesagt hat: "Halleluja, ich will das auch" oder so. Der wollte das in dem Moment einfach nur wissen. Keine Ahnung, was das dann später für einen Effekt hatte. Auf jeden Fall, der hat mich dann noch mit nach Hause zu sich genommen. Das war auch schräg. Das war eine Wohnung, Zweiraum. Ein Raum komplett leer. In den durfte ich schlafen. Am nächsten Morgen, als ich aufwachte, war er schon weg auf Arbeit gegangen. Ich war allein in seiner Wohnung. Und im Bad lagen noch so weiße Handtücher zurecht gemacht. So noch ein schöner Morgengruß. Und ich habe den Typen nie wieder gesehen, nie wieder was von ihm gehört. Aber irgendwie war es dran, in dem Moment diese Art von Zeugnis zu geben. Ich habe das alles nie verstanden. Ich verstehe das bis heute nie. Aber was ich damals nur gelernt habe, ist, dass bei diesen Touren und so weiter, ich habe dann viel mehr Dinge noch erlebt auf solchen Touren, aber das war der erste Moment, wo ich verstanden habe, was ich heute als Eingangsvers hatte. Meine Kraft wird in Schwachheit vollendigt. Ja, allein die Gnade genügt. Und ich war genau an dem Moment, wo ich dort auf diesen Stein saß, wo der Typ kam, war ich genau so fertig. Ich wollte nichts mehr. Ich hatte keine eigene Idee mehr. Ich hatte keinen Wunsch mehr. Ich war komplett leer. Ich hätte gar keine Kraft mehr gehabt zum Denken, wirklich. Ich habe nur noch in meiner Hilflosigkeit zu Gott geschrien. Ich habe gesagt: "Mach irgendwas." Und das war genau der Moment, wo Gott angefangen hat, mich zu benutzen. Für diesen Abend, für diesen Typen. Auf eine Art, die eben vollkommen schräg war. Und ich denke, dass wir, und deswegen habe ich das heute auch mit dem Gesetz angefangen, wir sind oft so hinterher, dass wir überlegen, was ein guter Christ macht, was man richtig machen muss. Was für Regeln, was für Gesetze gibt es, was für Ideen haben wir, was für Ideen haben wir, wie kann man, jetzt mal, ich rede jetzt nicht von uns speziell, sondern von Christen allgemein, was für Ideen haben wir, um einen effektiven Lobpreis zu gestalten, was für Ideen haben wir, um eine effektive Mission zu gestalten, was für Ideen haben wir, um einen schönen Gottesdienst zu gestalten und sonst was. Wir denken uns matt, schachmatt. Ja, wenn wir uns öfters einfach mal leer machen würden, diesen ganzen Ballast, den wir haben, abwerfen, uns im Vertrauen auf Gott schmeißen und einfach mal die Klappe zumachen und weniger selber reden und denken, sondern mehr in seinem Wort lesen und einfach zuhören. Dann werden auch andere Dinge passieren in jedem einzelnen Leben. Dann werden wir ihn auch auf eine ganz andere Art erleben. Aber solange wir selbst in unserem eigenen Leben irgendwie auf dem Thron sitzen und uns dort selbst jeden Tag irgendwie feiern, oder selbst, wenn wir uns irgendwie immer noch wieder einreden, dass wir durch irgendwelche Taten Gott gefallen könnten. Du kannst keine Tat tun, die Gott irgendwie gefallen könnte. Von dir aus. Weil aus deinem Herzen kommt nichts Gutes, da wohnt nichts Gutes. Und wenn es der Geist in dir macht, dann macht es Gott. Du selber kannst Gott nichts geben, außer dich selbst. Was anderes hast du gar nicht. Und wenn du aber bereit bist, das zu machen und die Religiosität, diese ganze Sinnlosigkeit hinter dir lässt und einfach losläufst und sagst, Gott, du wirst es machen, zeig mir, wo ich lang soll. Du auf den Geist hörst, prüfst am Wort, ob es der Geist ist und dann einfach weiterläufst. Und du, ob das jetzt schlecht ist, ob das positiv ist, egal was auf dich zukommt, du einfach sagst, danke Gott, das ist jetzt von dir für mich gegeben, ich nehme es an. Denn alles, also denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Da steht nicht die Guten, da steht alle. Und das ist die, das sage ich mal, das, wo wir eigentlich hin sollen. Dass wir, ob wir jetzt, sage ich mal, in der Schule klarkommen oder nicht klarkommen, ob wir gerade Probleme haben oder keine Probleme haben, ob wir gerade mit uns selbst nicht klarkommen, ob wir gefallen sind oder sonst was. Völlig irrelevant, wenn wir zu ihm gehen und sagen, du bist derjenige, der es alles machen kann. Du bist der Vater, dir will ich vertrauen. Hier gebe ich mein Leben. Ich selber will schwach sein, du willst stark sein. Ich habe nichts, ich gebe dir einfach alles, was ich habe. Und das ist in dem Falle nichts außer ich selbst. Mach irgendwas Schönes draus. Soweit, bis man sogar bereit ist, halt wirklich seine eigene Persönlichkeit komplett aufzugeben und zu sagen, Gott, wenn ich in einem halben Jahr ein komplett anderer Mensch bin, als ich es jemals war, wenn ich selbst meine eigenen Gedankenstrukturen verlieren sollte, auf die ich so stolz bin, die ich so lieb gewonnen habe, ich gebe das einfach dir hin, weil selbst wenn ich dran hänge und es schön finde, du wirst es trotzdem besser wissen, was richtig ist für mich. Dann, und das ist das Ende, werden wir irgendwann dastehen und keine Ahnung, was jeder Einzelne gemacht werden wird. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dann mal Dämonen ausgetrieben hat. Es gibt aber vielleicht auch die, die einfach nur ganz still ihr Leben gelebt haben. Aber völlig egal wie. Wenn du bereit bist, den Weg zu gehen, dann ist auf jeden Fall das, dass du später vor Gott stehen wirst und er wird sagen, na endlich bist du da. Wir kennen uns doch schon so lange. Genau. Das war's.